Herzlich willkommen zum Philosophie to go. Aufnahmeschluss. Ich und Micha haben uns hier nochmal hingesetzt.
Das ist richtig.
Und reden jetzt nochmal ganz frei, ohne Schnitte, ohne Skript, darüber, ja, was Jürgen Habermas und seine Diskurstheorie, was wir dazu noch denken, was wir davon erhalten, was noch so ungeklärte Fragen vielleicht sind.
Ganz genau. Und nochmal euch und dich ganz kurz mitzunehmen, also irgendwie zentrales Element einer demokratischen Gesellschaft ist so die Diskursethik. So, ich glaube, jeder hat jetzt verstanden, was es ist. Es muss jetzt nicht nochmal.
Genau, müsst ihr sonst die letzte Folge
anhören. Genau. Und dabei geht es um das, ja, letztlich um das kommunikative Handeln, um die Modellierung der Öffentlichkeit und die Konsens und die Konsensbildung für uns vom Privaten bis hin zum zentralen politischen System.
Ja, also eigentlich ging es ja um so eine ideale Gesprächssituation auch.
Ideale Gesprächssituation, bessere Gesellschaft, vernünftige Gesellschaft.
Genau. Ja. Genau, die halt irgendwie vernünftig abläuft im Prinzip. So, so könnte es man in einem Satz runterbrechen vielleicht.
Ja, was ja auch ganz interessant ist, Habermas hat sich ja relativ viel mit Sprache und Kommunikation auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob du schon mal von ihm ein Interview gehört hast.
Wenn dann lange her. Nee, habe ich gerade nicht schon zum.
Genau, aber der hat letztlich eine körperliche Behinderung und kann auch gar nicht so richtig gut sprechen. Wurde als Kind deswegen auch gemobbt und gehänselt. Und deswegen scheint es auch aus einer biografischen Interesse heraus für ihn wichtig gewesen zu sein, wie wir denn sprechen miteinander, wie Sprache funktioniert, wie man sich austauscht, wie Kommunikation gestaltet werden kann. Also auch aus so ein, nicht nur aus dem Kontext des, weiß ich nicht, politischen Systems und Faschismus und kritische Theorie, sondern auch aus einer eigenen, ja, persönlichen Motivation heraus, so habe ich das zumindest verstanden, dass er einfach da auch Schwierigkeiten hat. Deswegen hat man sehr, sehr wenig Interviews. Es gibt welche, aber sehr wenige. Und man muss sich schon auch sehr konzentrieren, um ihn verstehen zu können. Ich glaube, das geht man auch nur als Muttersprachler hin. Ich glaube, als jemand, der nicht deutsch muttersprachlich ist, ist glaube ganz schwer, den dann zu verstehen, würde ich sagen.
Interviews habe ich jetzt auch gerade keine im Kopf. Bilder habe ich im Kopf. Aber Interviewsituationen jetzt auch gerade eher weniger, tatsächlich.
Ja. Hat auch drei Kinder, glaube ich. Ich glaube, zwei davon, seine zwei Töchter sind, glaube ich, auch Historikerin. Sein Sohn ist, glaube ich, irgendwie Psychoanalytiker, irgendwie Professor oder so. Auf jeden Fall eine akademische Laufbahn und auch Familie.
Ja.
So ein bisschen. Und er lebt, wie gesagt, noch. Das ist ja auch eigentlich crazy, dass er, wir sind auch gerade in NRW, in Düsseldorf. Und irgendwo hier ist er. Wir können ihn uns schnappen und dann vor das Mikrofon.
Hätten ihn einladen setzen können, theoretisch, und nochmal ein bisschen befragen können. Vor allem zu einer Sache, die mir, die wir jetzt auch schon, ne, die lag mir auch schon während des Podcasts so auf der Zunge, haben wir auch schon ein bisschen drüber geredet, jetzt auch wir haben jetzt gerade eben noch den Kritik-Podcast aufgenommen, den hört ihr bei Patreon und bei Steady, nochmal so ein kurzes Format, wo wir so kritische Punkte aufbringen, und da ist halt auch ein Kritikpunkt, kann man jetzt mal kurz sagen, naja, es ist halt alles sehr vernünftig, sehr rational und argumentbasiert, und das hat eigentlich, wie viel hat das wirklich mit der Realität zu tun, frage ich mich, ne? Und natürlich, es ist so eine ideale Gesprächssituation, die hier quasi als Theorie gezeichnet wird, ne? Aber
es ist auch ein, nicht ein, wie es ist, sondern mehr ein, wie es sein soll.
Aber soll es so sein?
Und das ist die Frage.
Und da frage ich mich halt, okay, wo kommen denn überhaupt, kann man überhaupt von, oder da würde mich mal deine Meinung zu interessieren, kann man überhaupt von sowas reden wie Argumente, oder machen Argumente überhaupt wirklich so viel Sinn? Ich habe mich da schon ein paar Mal, da müssen wir vielleicht auch noch mal eine eigene Folge zu machen, aber schon ein paar Mal gefragt, okay, woher kommt überhaupt meine, woher kommen überhaupt meine Überzeugungen? So, weil ich glaube schon im Teil, klar, wenn du mir ein gutes Argument lieferst für bestimmte Dinge, dann gehe ich damit. Dann sage ich, ah, okay, ja, das ist der zwanglose Zwang jetzt hier gerade des besseren Arguments. Stimme ich dir zu, lass uns das so machen. Wir finden Konsens, ne? So wie Habermas das vielleicht auch gewollt hätte. So, ne? Aber nochmal einen Schritt zurückzugehen Und so ganz grundlegend, okay, bin ich jetzt eher liberal eingestellt? Bin ich eher konservativ eingestellt? Da finde ich es schon schwieriger, rauszukommen, argumentativ irgendwie. Ne? Wenn jetzt irgendwie einfach dein Gefühl dir sagt, dieses Land braucht mehr Sicherheit, und dein anderes, das Gefühl von wem anders sagt, dieses Land braucht mehr Freiheit, was ist denn das für ein, wie kann ich das denn argumentativ, kann ich es natürlich versuchen zu begründen, aber das finde ich schon sauschwierig, muss ich sagen. So, und ich finde da, aber da würde mich mal deine Meinung zu interessieren, wie du das da betrachtest. Aber ich finde, kommt es da nicht so ein bisschen an seine Grenzen? Weil ich kann doch jetzt mit einem Argument einen Konservativen vielleicht auch nicht so richtig davon überzeugen, dass dieses Land vielleicht sicher genug ist. Vielleicht kann ich ihn davon überzeugen, dass Geflüchtete nicht an allem schuld sind. So, ne? Indem man mal vielleicht auf die Zahlen schaut. Das vielleicht, ne? Ja. Aber so dieses Grundgefühl, okay, wir brauchen mehr Sicherheit, das wird vielleicht schwierig sein, argumentativ loszuwerden.
Ja, die Frage haben sich auch genau die DenkerInnen gestellt, die ja in deren Tradition auch Habermas steckt. Also Habermas selbst natürlich auch. Mhm. Aber es ist ja genau, das ist ja die zentrale Frage von Adorno, von der Frankfurter Schule, von Horkheimer, von Erich Fromm. Also warum haben sich die Philosophen und Soziologen und Historiker noch Psychoanalytiker hinzugeholt, nämlich den Erich Fromm, den zu sagen, okay, scheinbar reicht die große Gesellschaftstheorie von Marx nicht aus, um genau das verstehen zu wollen, was du gerade eröffnet hast. Und wir brauchen noch eine psychoanalytische Idee, nämlich Erich, also letztlich dann die Psychoanalyse, Freud und alles, was dazugehört, um das verstehen zu wollen, um zu gucken, okay, wie entstehen Überzeugungen, wie entsteht ein politischer Wille? Das auf jeden Fall. Also das sind ja dann auch Konflikte, Begierden, frustrierte Grundbedürfnisse von zum Beispiel Sicherheit und Kontrolle und dann der Wunsch, der innere Wunsch von genau da Sicherheit und Kontrolle dann zu erfahren, weil es häufig eher frustriert wurde. Das haben die schon auf dem Schirm. Ja. Und Habermas habe ich jetzt so verstanden, dass er natürlich dann für sich geschaut hat, okay, aber scheinbar ist Sprache und Kommunikation so wichtig, weil das findet im Alltag immer und überall statt. Und durch Sprache formulieren wir auch uns als Gesellschaft, wir definieren uns dadurch, so gestalten wir Politik, und dann ist es doch sicherlich sinnvoll, sich dieses kommunikatives Handeln anzuschauen und so gucken, wie wir eine Ethik da rein formulieren. Und wenn wir uns in dieser idealen Sprechsituation, nehmen wir an, das ist ja das Tolle an der Philosophie, man darf ja mit Gedankenexperimenten arbeiten und es darf immer auch so ein bisschen abstrakter sein. Und wenn wir die Regeln einhalten von alle nehmen teil, alle sind gleichberechtigt, alle sind offen für die Argumente der anderen, alle haben die Bereitschaft, den zwanglosen Zwang des besseren Arguments zu folgen. Wenn das so wäre oder so ist, dann müsste ja auch jemand, der diese eher konservativ, oder müssten Konservative und Liberale auch einen Konsens finden können.
Eigentlich schon, ja. Ist halt die Frage, ob wirklich, ob man Dinge so klar entscheiden kann überhaupt, ne? Also ob es wirklich so ein Ja, Nein irgendwie gibt oder ob es halt wirklich nur eine Gefühlssache auch manchmal ist, so, ne?
Entscheidungen werden ja am besten da mit unterfüttert oder gut gewählt, wenn man reichhaltige Informationen hat. Deswegen ja auch der Aspekt der Vernunft, der so herausgearbeitet wird. Wenn ich mich entscheide für einen neuen Fernseher, dann lese ich mir das an, dann die meisten Menschen gucken sich YouTube-Videos an, deswegen sind Influencer so beliebt etc. Man versucht es durch vermeintliche Informationen und dann ist das, was du gerade auch meintest, aber trotzdem geht es ja irgendwie doch irgendwie um ein Gefühl. Und das.
Ja, deswegen manchmal ist es auch ein sich selber Argumente zusammenschaufeln. Und Argumente sammeln, um das eigene Gefühl, was man hat, rational noch zu untermauern. Ne, ich glaube, das findet ganz oft statt.
Rationalisierungen, ja.
Ja, genau. So. Ne, dann liest du dir halt die Studien durch, die irgendwie zu deinem Gefühl auch passen. So. Ja. Ne, oder hörst halt die Meinungsbeiträge, die auch irgendwie zu deinem Gefühl passen, einfach. Ne, und halt weniger die anderen. So, ne, deswegen finde ich es eigentlich auch ganz cool, wenn man auch mal außerhalb seiner, ne, man ist immer in diesen Bubbles, wenn man auch mal da ganz bewusst rausgeht aus dieser Bubble und sich andere Bubbles anguckt, ne? Andere Zeitungen liest, andere Podcasts hört, um halt eben zu gucken, okay, kann ich das überhaupt, was Jürgen Habermas da so niedergeschrieben hat? Kann ich wirklich, wenn zwar wirklich andere Meinungen sind, andere Positionen, die vertreten werden, kann ich dann meine eigenen Stolz auch zurücknehmen und zu sagen, ja, okay, nee, das ist schon in dieser zwanglosen Situation, in der wir uns befinden, hat dieses Argument gerade gewonnen eigentlich oder würde es gewinnen.
Ja.
Unabhängig davon, ob das mit meinen politischen Gefühlen zusammenpasst oder nicht.
Ja. Und du hast gesagt, okay, Gefühle versuchen wir irgendwie zu rechtfertigen, legitimieren, rationalisieren für uns selbst, damit das wieder irgendwie in Einklang ist. Also so die Idee von einer Einheit unserer selbst, unsere Identität soll eine, hatten wir ja hier auch schon mal im Podcast, ne? Also, dass wir scheinbar irgendwie die Idee verfolgen, dass wir eine Einheit sind. Und ich wollte uns auch dazu sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es diesen Dualismus von Gefühl und Gedanke so ganz klar gibt. Also, ich würde das immer gleichzeitig denken. Ich wüsste nicht, wie ich es trennen soll, wenn ich mir das wirklich anschaue. Also, wie entstehen Gefühle? Natürlich auch durch Bewertungen der jeweiligen Situation. Und gleichzeitig, wenn ich eine Situation bewerte, also, das passiert zu schnell. Das ist eine Form der Gleichzeitigkeit. Das scheint mir nicht ganz klar zu trennen zu sein. Man müsste beides gut miteinander zusammenführen. Also, in der Diskursethik, also, vielleicht auch eine Gefühlsethik mit einzubauen. Also zum Beispiel, wann werden, oder Menschen lassen sich gerne motivieren oder haben eine gewisse Bereitschaft, eine Überzeugung, etwas zu tun, auch ihre eigene Komfortzone zu verlassen, wenn sie auch emotionalisiert werden.
Ja.
Und da eine Ethik zu formulieren, also wie das gestaltet werden soll, scheint mir auch wichtig zu sein. Damit man dass man, ne, wie David Hume, dass man nicht nur den Nahbereich mitleidet und mitfühlt, der hat es gesagt, wir interessieren uns vielleicht für unsere Verwandten und Freunde, da leiden wir mit, die unterstützen wir, denen geben wir mal Geld, denen geben wir Unterkunft, aber was ist denn mit den Menschen außerhalb von unserem Nahbereich, in anderen Ländern,
du meinst, das auch zu emotionalisieren?
Genau, und das hat für mich auch, also das immer zusammenzudenken, dass Emotion und Gedanken letztlich, Kognition, Rationalität, also ich weiß nicht, ob das so klug ist, immer so voneinander zu trennen. Und gleichzeitig verstehe ich Habermas, wenn man sagt, okay, das ist als Ideal zu verstehen und letztlich geht es in der Politik letztlich darum, Entscheidungen in Gesetze zu formulieren. Und Gesetze, da wird sich ja schon Mühe geben, alle mit einzubeziehen und Gefühle da außen vor zu lassen. Also es geht schon um ganz klare Prämisse 1, 2, 3, 4, 5, vielleicht noch eine Schlussfolgerung, wie auch immer. Es geht letztlich um, um Rationalität. Aber für uns Menschen, um auch so diesen öffentlichen Raum wieder zum gemeinschaftlichen Raum zu machen und nicht als, Raum der oder Sphäre der Medien, die das vollpumpt mit was auch immer. Also mir scheint es, die Menschen mitzunehmen. Und ich glaube, das ist.
Aber könnte man dann nicht, aber wäre es dann nicht vielleicht toll, wirklich dieses, was ich auch so ein bisschen, war ein bisschen funny vielleicht auch im Podcast selbst, aber dieses, diese Diskursethik als deutsche Leitkultur quasi zu haben, ne? So, okay, das ist unser Ding. Wir sind so, was so politische Öffentlichkeits,
ein bisschen wie die Schweiz.
Diskurs angeht. Das ist voll unser Ding, dass wir sagen, da sehe ich gerade eine Emotion, da habe ich gerade ein Gefühl entdeckt. Das lassen wir mal eben ganz kurz, weil wir sind hier, wir wollen ja hier irgendwie auch, vielleicht am Ende sind's tatsächlich Gesetze, die ja vielleicht auch entstehen, ne? Dann durch Politiker, die dann eben gewählt werden und repräsentativ Gesetze schreiben am Ende des Tages, so, ne? Deswegen sollte auch vielleicht diese Öffentlichkeit nicht so viele Emotionen involvieren. Und wenn wir das zu einer Tugend selber machen würden, das wäre ja dann vielleicht auch interessant, ne? Das wäre ja auch was Emotionales, ne, so ein bisschen wie diesen den Song, den Jan Böhmermann mal gemacht hat, das war mal so eine Rammstein-Parodie über Deutschland. Ich weiß gerade gar nicht mehr den ganzen Hintergrund, aber da war so ein bisschen "We are proud of not being proud", ne? Also wir sind stolz darauf, nicht stolz zu sein. Und das finde ich irgendwie spricht mich das so ein bisschen an, ne? Auch dieses, ja, wir sind, das ist unser Ding, das ist irgendwie vielleicht unsere Kultur, dass wir auch sehr rational an Dinge rangehen können und mal Gefühle hinten ranstellen können. Obwohl das natürlich, also es ist überhaupt nicht so. Aber ich meine, das wäre vielleicht auch eine Ideal.
Und das wäre als ideal zu sehen, weil, wie gesagt,
aber es ist natürlich überhaupt nicht.
Mir fällt es halt schwer, immer diesen, also das machen wir ja, wir kategorisieren als Menschen und Körper, Seele, Gefühl, Vernunft oder, also immer dieser Dualismus oder so, also fällt mir immer echt schwer, das irgendwie wirklich klar voneinander zu trennen. Weil auch Gefühle haben ja auch was damit Körperempfindungen zu tun, mit gleichzeitig ablaufenden neuronalen Prozessen. Also es ist ja nicht, also es ist ja, hängt ja irgendwie alles miteinander zusammen. Ja. Und die Idee aber finde ich eigentlich recht nachvollziehbar. Auch vielleicht so, kann man auch überlegen, wie in der Schweiz, ne, mit den ganzen, heißt das Kanton, das weiß ich nicht genau, aber mit dieser direkten Demokratie und so und dieser sehr verflüssigten Macht. Kann man natürlich auch überlegen, aber das als Ideal im Sinne so einer Diskursethik.
Und weißt du, was ich mich auch manchmal frage? Warum wird, was heißt manchmal, nachdem wir jetzt diesen Podcast aufgenommen haben, ja, warum wird das nicht noch viel mehr gelebt irgendwie? Es wird gelebt in Zeitungen, Social Media, Talkshows, ne, da wird es quasi gelebt, ne, ein öffentlicher Diskurs, der stattfindet. Aber warum nicht noch mal so ein bisschen, ich finde das zumindest, finde ich auch mal interessant, so ein bisschen offizieller, so, hey, Deutschland, wir haben übrigens gerade dieses Problem. Das hier sind so Argumente dafür, weiß nicht, auf einer Website oder so, das hier sind so Argumente dafür, das sind Argumente dagegen, hier findest du noch weitere Argumente dafür und noch weitere Argumente dagegen. Lass aber uns da das, mal gemeinsam, weißt du, so einen gemeinsamen, ja, weil das ist ja auch wie auch in seiner Diskurstheorie, du musst erstmal auf einem, du musst erstmal das gleiche Wissen überhaupt haben, um überhaupt ja reden zu können. So, ne?
Ja, und es impliziert natürlich, dass wir, weiß ich nicht, dass wir, er hat ja diese Unterscheidung auch, die ich dann gemacht habe, mit emotionaler Beweisführung quasi und rationaler Beweisführung, argumentieren. Es impliziert ja auch eine Bereitschaft für Politik. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Also, ich bin mal so ein bisschen polemisch, aber sind wir nicht alle faul? Also, ich will ja nicht mal irgendwie zum Rewe mehr gehen. Ich lass mir die Scheiße bestellen. Also, ja,
deswegen muss man es so einfach wie möglich vielleicht machen, damit einfach möglich.
Von zu Hause quasi, in einer VR-Brille am besten. Dass man nur mit Augen zwinkert.
Ja, nicht mal eine VR-Brille, das ist schon wieder zu viel anstrengend, die aufzusetzen, tatsächlich. Aber, also das, ach, keine Ahnung, das hat bestimmt auch viele Nachteile mit, ah nee, zu simpel, simplifiziert man das, wer steuert das überhaupt und so. Na, da kam mir nur gerade so in den Kopf irgendwie, das auch mal so zu kultivieren, so quasi Volksabstimmung mäßig, aber so ein bisschen auch das so
Piraten
so spielerisch anzugehen, so Gamification irgendwie ein bisschen daraus zu machen, um einfach möglichst viele Leute auch mitzuholen. Aber ja, ich sehe auch die Argumente dagegen mit, okay, das wird dann alles, ist alles zu simpel und die Sachen sind zu komplex und so. Vielleicht ist es auch einfach nur noch mehr Bildung reinbringen.
Ja, was heißt denn Bildung?
Ja, weiß nicht, sag du es mir.
Na, Bildung kann ganz viel bedeuten, kann die Anhäufung von Wissen sein, aber da würde ich nicht von Bildung sprechen. Bildung ist für mich als pädagogisch-psychologischer Begriff oder auch philosophischer eigentlich eine Wesensveränderung. Aber den,
okay, ich weiß ganz genau, warum du gerade gefragt hast, was heißt denn Bildung?
Naja, wenn man den Bildungsbegriff nach Humboldt und so nimmt, also kann man, oder Peter Biri, aber haben wir hier noch nicht alles. Ist jetzt, aber gibt's natürlich ganz viel, aber mehr Bildung. Ja gut, was heißt das? So, heißt das mehr klug sein, mehr Wissen zu haben? Also Nazis haben es auch geschafft, kluge Waffen zu bauen. Also scheinbar waren die nicht dumm. Also was heißt das wirklich? Was ich noch sagen will, ich glaube, dass die Vernunft überschätzt wird. Was bedeutet wirklich Vernunft? Vernunft kann nicht bedeuten, viel Wissen zu haben. Also letztlich kannst du ja dich nur deines Verstandes mit dem bedienen, was du an Wissen und an Ideologien, die um dich herum ich mache es ein bisschen komplizierter, ich hoffe, es ist trotzdem irgendwie nachvollziehbar, was du um dich herum als Wissensstände quasi hast, nur mit denen kannst du ja auch hantieren. Deswegen ist es ja, wir fragen uns manchmal, warum, wie kann es denn sein, dass Kant lange Zeit nicht das Frauenrecht mitgedacht hat? Wie kann es denn sein, dass so kluge Menschen, PhilosophInnen, trotzdem noch irgendwie rassistisch auch mit waren? Wie kann das sein? Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir manchmal diese Vernunft überschätzen. Und dann ist nämlich eine spannende Frage. Und wenn das der Fall ist, wenn wir die Vernunft überschätzen und sagen, okay, wir können nicht immer alle mitdenken, aber und gleichzeitig die Diskursethik aber sagt, alle Betroffenen müssen am Diskurs teilnehmen, dann brauchen wir ja auch Repräsentanten. Also zum Beispiel können ja kommende Generationen gar nicht dran teilnehmen. Also müssen wir die irgendwie repräsentieren. Wie machen wir das genau? Dann ist ja die Frage, okay, wer gehört alles zu diesem Diskurs? Sind das wirklich nur Menschen oder müsste nicht auch die Natur, die Tiere, warum nehmen die nicht dran teil? Warum sind die nicht, also das nochmal größer zu denken, finde ich dann eigentlich auch ganz interessant. Also wer ist denn das? Wer jetzt nimmt jetzt alles dran teil?
Aber was ist deine ideale Gesellschaft? Ist so ein Bundestag, in dem auch so ein paar Kühe irgendwie rechts außen?
Ich hätte auf jeden Fall gerne ein paar Kühe.
Sagen wir mal, ein paar Schweine rechts außen sitzen. Wow,
okay. Kabarett. Die haben wir ja schon. so naja, dann ist ja die Frage, ob man die repräsentiert. Ja, das ist ja, also, ne, das ist dann.
Ja, ich finde die Frage auch super spannend. Also, ne, dieses.
Das ist ja das Schöne an der Philosophie, du musst ja nicht immer eine konkrete Antwort haben, sondern.
Aber es macht mich gerade so wütend, dass wir die nicht haben, diese Frage aufzuwerfen mit warum, es war Kant so ein Menschenfeind, teilweise. Dann.
Am Ende nicht mehr ganz so stark,
ja,
war, ja, genau. Aber sehr lange.
Ja. Genau. So. Warum hieß es sehr lange, Mensch sein heißt Mann sein?
Ja, und nicht nur Kant, auch Rousseau und alle anderen, die, also genau, auch die Menschenrechte ja, mitformuliert haben letztlich.
Ja, und die ja auch wirklich so ganz super rational.
Ja, noch super klug einfach, alles Hochbegabte.
Ja, genau. So, also und das zeigt einem doch krass die Grenzen solcher philosophischen Theorien irgendwie auf. Aber das kann's doch eigentlich nicht sein, denke ich mir gerade. Also das muss doch irgendwie, wie kriegen wir denn jetzt den Twist hin?
Und das wäre ja, der Twist wäre ja zu sagen, okay, wir wissen nicht, wie wir handeln sollen, also lass uns gucken, wie wir sprechen wollen. Und
genau, das stimmt, und das war eigentlich von Habermas.
Genau, das ist es ja letztlich. Also das ist ja, deswegen habe ich das so ein bisschen mit reingebracht, dann überschätzt man vielleicht auch die Vernunft nicht mehr, dass wir erstmal nur Regeln formulieren fürs gemeinsame Sprechen. Man muss halt nur klären, wer nimmt wirklich alles dran teil? Also haben die Generation eine Stimme, haben Minderheiten eine Stimme, also ne, wer nimmt wirklich alles dran teil? Tiere etc., Natur. Aber die grundsätzliche Idee von wie wollen wir sprechen und nicht wie sollen wir handeln, oder wie sollen wir sprechen, finde ich grundsätzlich äußerst nachvollziehbar, was ich mir gar nicht nur im politischen Raum, ich kann mir das auch gut vorstellen, wenn ich jetzt in der Klinik arbeite oder so und man mit so einer Form der Diskursethik Entscheidungen trifft, wo dann, weiß ich nicht, ÄrztInnen, PsychotherapeutInnen, Pflegepersonal im Sinne der Diskursethik Entscheidungen mit und nicht über Patienten fällen, finde ich spannend, darüber nachzudenken und es einfach mal auszuprobieren.
Was genau meinst du? So eine Art von, das in die Politik zu übertragen, meinst du?
Nee, also die Diskursethik, unabhängig von der Politik, sie aber auch vielleicht einfach im Kleinen auch zu leben, also in eigenem sozialen Nahbereich, zu sagen, okay, wie entscheiden wir einfach zum Beispiel in einer Klinik, in einem Krankenhaus? Wie werden da Entscheidungen getroffen? Ist es eher eine Machtkultur und der
oder
Chefarzt
ist es eine oder ist es eine Diskursethik? Beide sind gleichberechtigt, aber sie tauschen genau. Argumente aus.
Und man kriegt auch genug Zeit, um einen Konsens zu bilden und so weiter. Also weißt du, was ich das meine ich gerade quasi induktiv von so wie damals so ein bisschen, wie sich Öffentlichkeit erzeugt hat, die Diskursethik zu erzeugen. Also vom Privaten hin zum Politischen und nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben die Diskursethik zu formulieren.
Ist das vielleicht das, was ich mit Bildung meine? Also, oder würde man, weißt du, die große Frage ist immer, wie, es tut mir leid, es ist wirklich bei mir immer die große Frage, wie verhindern wir den Faschismus irgendwie? Ich finde das so eine große Frage. also das ist so. Ja, also ich hoffe doch, also ne, weil es ist einfach schwierig, ja, scheinbar auch. Und was heißt denn, ist das vielleicht Bildung, diese Diskursethik zu kultivieren? Weil dann kannst du ja eigentlich nicht dazu kommen. Na, wenn du auf einer Ebene mit beispielsweise Geflüchteten oder mit Muslimen oder mit Juden redest, dann, und man tauscht sich Argumente aus, ne, nach dieser Diskursethik, dann kann ja am Ende nicht sowas bei herumkommen wie Faschismus eigentlich.
Ja, wenn die Menschen, und das ist halt das, wo ich sage, das ist der Kasus-Knackpunkt. Kasus-Knack.
Ich einmal im Podcast muss Kasus-Knacktus.
Ich weiß nicht, ob es eine Bereitschaft gibt, Politik. Also Aristoteles hat gesagt, wir sind ein Zoon Politikon. Wir sind immer politische Wesen. Oder auch Hannah Arendt sagt, ja, immer wenn wir uns entscheiden und zur Welt verhalten, dann ist das auch nur politisch. Es ist immer auch politisch. Aber ich weiß nicht, ob wir Menschen häufig bereit sind. Ich glaube, der Leidensdruck ist häufig nicht hoch genug. Deswegen meckern wir nur, aber wir haben keine große Idee von, dass wir Politik mitgestalten wollen. Ich glaube, wir chillen lieber und warten und lassen das irgendwelche anderen Leute entscheiden.
Und kommt darauf an, wen ihr jetzt mit wir meinst, ne? Aber
ja, weiß nicht. 75 Millionen Menschen in Deutschland. Also wie viele demonstrieren denn tatsächlich und machen Gewerkschaftsarbeit, sind in Parteien, haben Interesse an politischen Shows. Nee, also ich spreche für mich selbst. Ich selber, der sogar da irgendwie Grundinteresse hat, macht trotzdem recht wenig. Und
genau, du bist ja vielleicht auch relativ happy.
Genau, das meine ich mit Leidensdruck. So. Ich habe einfach.
Ja, genau, dein Leidensdruck ist nicht so.
Wenn ich aber jetzt zu einer Minderheit gehöre und wie auch immer und
rechten Ideologen auch.
Ja, ja, klar, oder strukturell. Aber viele meckern einfach gerne, weil es so schön ist, diese emotionale Beweisführung. Und meckern dann des Meckernwillens und wählen dann irgendwie dumme Scheiße. Weil die auch meckern, die dumme Scheiße. Und gerade nicht rational begründet. Aber das ist ja das, was die anderen hören wollen. Die wollen auch Leute, die meckern und nicht Leute, die argumentieren.
Müssen wir vielleicht noch mal eine Folge machen zu, wir hatten auch mal Anarchie hier.
Ja.
Emma Goldman. Ne?
Mhm. Geordneter Chaos.
Vielleicht müssen wir auch noch mal Foucault oder sowas machen. So
hatten wir auch schon mal.
Genau, hatten wir auch schon mal.
Aber schon lange her.
Noch mal machen.
Ach so.
Einfach noch mal über Macht. Also vielleicht ist Macht, dieses Machtding, so diese entscheidende. Ne? Wenn keiner einfach so willkürlich Macht über andere ausüben kann, wenn das irgendwie.
Das wurde ja auch Habermas damals vorgeworfen, hat er sich ja auch mal gegen gewehrt, aber Habermas, keiner ist, der so eine kommunistische Idee verfolgt. Aber das wollten die Menschen damals, deswegen ist er da ein bisschen Ungnade gefallen, auch mit der neuen Linken und sowas. Weil das ist denn das, was man häufig darauf folgt. Wenn du sagst, keine Macht, denkt man häufig schnell dann irgendwie an Sozialismus und spätestens dann an Kommunismus. Aber ja.
Also ich meine, im Prinzip, um nochmal kurz auf Habermas zurückzukommen, ihm ging es ja jetzt auch nur um die, um so einen Diskurs mal klar zu machen, ne? Das war ja jetzt noch nicht eine politische Theorie, die jetzt alles in Gänze abhandelt und sagt, handelt nur so und gut ist.
Demokratietheorie letztlich, ja.
Genau. Aber es geht erstmal darum, okay, ganz grundlegend, wie reden wir überhaupt miteinander?
Ja, und eine Feststellung, dass wir miteinander reden, dass wir das eh schon alle tun, also warum nicht auch im Großen, dass dieses kommunikative Handeln, das tatsächlich. Genau.
Und das, was dabei herauskommt, innerhalb dessen, ne, so wie ich, der sagt irgendwie, ja, vielleicht brauchen wir weniger Macht, so, vielleicht muss die Macht besser aufgeteilt werden, ne, das sind ja alles Dinge, die können in dieser Diskursethik entstehen, ne, solche Theorien dann ja auch.
Ja, ganz genau.
Und da müssten ja eigentlich dann das Bestmögliche bei herumkommen. Jetzt bin ich doch wieder sehr pro Diskursethik irgendwie, ne, aber
Ja.
Wenn man es nur so betrachtet, als Mittel zum Zweck.
Es ist halt ein wirklich sehr rationaler politischer Diskurs. Ich meine, es macht ja auch Sinn, weil wir Menschen ja auch nicht nur Gefühle sind und häufig ja auch schon uns Gedanken machen und Wissen anhäufen, damit wir kluge Entscheidungen treffen können. Gleichwohl ist es ja auch so ein, ja, deutsches Ding, europäisches Ding. Also wenn man sich Wahlkampf in anderen, nehmen wir mal die USA anguckt, dann hat das natürlich nochmal einen anderen Charakter. Das ist natürlich dieses Showbusiness und Ebene auf Gefühle. Da scheint es mir auch wenn ich da gar nicht so mega den Plan von habe, scheint es mir aber fokussierter zu sein auf Darstellung, auf Macht im Sinne von destruktiver Macht. Also Macht ist ja erstmal ein offener Begriff, auch nach Foucault. Hm. Die Frage ist, wie verwendest du die Macht? Aber ich finde es eigentlich schon auch spannend, dass wir, ich weiß nicht, ob das miteinander zusammenhängt, aber dass wir diesem Ideal der Diskursethik zumindest manchmal näher sind als andere Staaten. Das ist zumindest mein Eindruck. Ich meine, es ist ja auch so eine deutsche Idee, immer mit Vernunft und so. Es wird ja auch häufig gesagt, Deutschen sind sehr trocken oder wie auch immer. Was ich da noch spannend finde, ist, dass ich am Anfang ja auch gesagt habe, dass Macht gerne rechtfertigt wird durch viel Pracht, Prachtentfaltung, was Göttliches. Hm. Und das fällt mir zumindest immer auch in Deutschland auf, was ich auch ein bisschen lame finde, so, aber wenn man sich jetzt so die deutschen Städte anguckt, sind die auch alle gar nicht so prächtig. Also im Sinne von krassen Gebäuden, krasser Architektur. Ja,
nicht mehr, ne?
Genau, wurde natürlich auch viel zerstört, aber hätte ja auch wieder aufgebaut werden können. Wenn du die andere Länder anguckst, da wurde es ja auch alles neu aufgebaut. Und andere Länder, zum Beispiel die USA, wo es viel um Emotionen und so geht, da ist es schon alles prächtiger, prachtvoll, majestätisch oder in Russland oder so, in den Hauptstädten natürlich. Und bei uns ist es eigentlich, und das ist eigentlich das Schöne ja auch fast schon, so überall gleichbleibend flach. Also alle Bundesländer sind ungefähr, ich weiß auch nicht, ob es jetzt so perfekt passt, aber ungefähr ähnlich. Wir haben alle gute Straßen, wir haben alle eine gute Infrastruktur und nicht so eine zentralisierte Macht wie so ein Gotteshaus. Weißt du, was ich meine?
Nicht wie Russland, wo du...
Zum Beispiel, ja, wo es dann irgendwie also St. Petersburg und Moskau wunderschön, ich war jetzt noch nicht da, aber
und der Rest irgendwie halt wunderschön, super weitläufig.
Genau, weitläufig und kaputt ist. Und das ist, also wir in Deutschland ist zumindest Vorsicht ist, was so Pracht beinhaltet. Also wir haben wenig so wirklich... weiß ich nicht, ausdrucksstarke, finde ich, crazy Architektur. Vielleicht nochmal irgendwie in Hamburg und hier und da, aber jetzt so ein riesiges neues Schloss oder den neuesten riesen, den größten Tower der Welt zu haben, wie in den arabischen Städten. Da geht's ja immer dann darum, noch größer, wir müssen jetzt den größten, in Dubai müssen wir jetzt den größten haben, da müssen die anderen den größten Turm haben. Mhm. Das ist hier auf jeden Fall weniger vertreten. Ich glaube, das hängt noch damit zusammen, dass es schon hier mehr um diesen zwanglosen Zwang des besseren Arguments und der Öffentlichkeit und der Diskursethik.
Oder so rationaler.
Ja, genau, so ein bisschen weniger weg von prachtvoller Darstellung der Politik, sondern eher ein bisschen nüchterner. Zumindest mein Eindruck. Aber ich weiß.
Ja, ist auch so ein bisschen das Klischee natürlich, ne? So Deutsche, ja, die auch keinen Humor haben und so. Ja, das stimmt schon, aber ob's einen das jetzt rettet vor.
Nö, hat's ja damals auch nicht wirklich.
Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist jetzt der.
Kann ja auch den Wunsch erzeugen. Wir müssen wieder stark werden. Wir brauchen ein deutsches, römisches Reich, ne? Oder wie auch immer. Hitler hatte ja sehr viel vor, sehr große Städte zu bauen und sehr prachtvoll. Aber wenn, da muss man voll, glaube ich, vorsichtig sein, wenn so PolitikerInnen sowas schon mal formulieren mit, wir brauchen irgendwie was Großes, Starkes, dann auf jeden Fall Obacht, würde ich sagen.
Mhm, klar.
Weil dann versuchen sich dadurch selber zu legitimieren.
Ja. Dein Abschluss, dein Take zur Diskursethik, also ist schon alles also sinnvoll im Sinne von hat's dich auch noch mal auf ein anderes Level irgendwie gebracht, wie du die Welt, weiß nicht, vielleicht jetzt zu groß formuliert, aber wie du die Welt siehst oder die Politik siehst, wenn man das jetzt vielleicht vorher noch gar nicht kennt und das jetzt so kennenlernt, dann wie findest du das sinnvoll oder findest du, hat zu viele Lücken und
Also ich finde die Auseinandersetzung damit spannend, ich finde es als Ideal auch lohnenswert, darüber nachzudenken. Ich glaube, Lücken, die ich selber noch habe, liegen daran, dass es auch einfach super kompliziert ist zu verstehen. Und ich glaube, deswegen auch noch viele Lücken habe.
Ach so, okay. Wenn also, wir noch sehr viel tiefer ja, einsteigen.
Genau,
und so, weil wir jetzt
mehrere,
so an der oberen
ja,
Fläche
der,
gekommen
sind. Es sind einfach mehrere tausend Seiten, die du da lesen kannst. Das ist halt wirklich nicht einfach. Ich persönlich finde es als Ideal spannend. Ich sehe mich aber eher in so einer Tradition, ohne es jetzt ganz groß zu erklären, aber ich bin eher so ein Fan von so einer Mitleidsethik, anstatt von so einer Diskursethik. Also ich möchte eigentlich mehr die Gefühle ansprechen und ein bisschen scheißen auf die Argumente unter gewissen Regeln, weil ich glaube, dass das eine höhere Motivation hat der Veränderung. Ja. In welche Richtung auch immer, das ist natürlich eine gewisse Gefahr. Aber ich weiß ich nicht. Es gibt so wenig Menschen, die sich auch wirklich mit Philosophie und so wirklich argumentieren und so irgendwie auch wirklich das. Ja, ich weiß nicht, ob das immer so einen Anklang findet, auch wenn das sicherlich als Ideal in einer, wo es um Gesetze geht, um Politik geht, schon nachvollziehbar ist. Aber ich glaube, also wir müssen auf jeden Fall da ein bisschen mehr Mitleid reinbekommen, ein bisschen, du meinst, mehr Empathie.
Am Ende sind wir wieder bei der Liebe.
Ich brauche mehr Liebe.
Die alles eigentlich, oder? Also es klingt so pathetisch, aber ist es nicht vielleicht sogar das? Also ist es, wenn man einfach liebevoll durch die Welt geht, dass dann auch keine verrückten diktatorischen Ideen entstehen können, weil man denkt, hey, du bist doch genauso wie ich, ich hab dich lieb, ich kann dir nichts Böses wollen und tun und du mir auch nicht. Und ja, also ist es vielleicht weniger Bildung, lass mal, scheiß mal auf Bildung, aber scheiß Liebe, Bildung. Vielleicht müssen wir Liebe irgendwie mehr. Ich weiß, es klingt wirklich sehr
ja, aber ich finde, da ist schon was dran, also es braucht auf jeden, ich weiß nicht, ob es mehr Wissen braucht.
Ja.
Vielleicht braucht es, Bildung ist nicht gleich Wissen. Das kann man zusammenbringen, Liebe und Bildung, würde ich sagen. Aber ich weiß nicht, ob es immer mehr dieses Wissen ist Macht, ja, aber wir brauchen auf jeden Fall nicht mehr von Schule, so wie wir jetzt gerade Schule verstehen oder so. Also das, glaube ich, brauchen wir nicht. Auch nicht noch irgendwie eine Kurvendiskussion mehr, sondern es brauchen irgendwas anderes.
Habe ich auch das Gefühl. Also, keine Ahnung, dieses, das Ganze so, auch wenn ich an Schule denke, denke ich wenig an, dass man mal umarmt wird oder irgendwie so gefühlvoll miteinander ist und das mal auch lernt, das muss ja auch lernen. So, ne, gerade in Deutschland, die ja auch überhaupt, Deutsche sind ja sehr oft gar nicht körperlich irgendwie miteinander. So, ne? Aber das ist ja eigentlich was voll was Schönes. So. Und das ist vielleicht auch was irgendwie Zusammenhalt. Ich weiß, also finde ich vielleicht auch das nochmal eine wertvoll, da nochmal einzusteigen. Wir hatten auch mal eine Folge über Liebe gemacht, natürlich. Vielleicht müssen wir nochmal machen. Politische Liebe. Vielleicht sowas in diese Richtung.
Gibt es bestimmt auch, ja.
Sicherheit.
Haben wir vielleicht sogar, ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Ich weiß es nicht. Erich Fromm und hier und da.
Ja, Erich Fromm hatten wir, genau. Na gut, okay. Alles klar. Da fand ich sehr schön, sind wir noch mal ein bisschen eingestiegen. Über verschiedene Themen jetzt quasi auch geredet. Ne?
Ja, aber genau, alle, so ein bisschen. Ich hoffe, ihr könnt an der einen oder anderen Stelle nachvollziehen.
Genau, vielleicht war ja irgendein schlauer Gedanke dabei. Ich hoffe es.
Irgendwas. Irgendwas habe ich schon gesagt.
Ja. Und ich bin Jona und ich bin auch dabei.
Nein, das stimmt nicht.
Okay, Leute, macht's gut. Auf Wiedersehen oder hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.